Was jetzt kommt, das ist so viel und das ist so voll, dass ich irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie ich das unterbringen soll in der Zeit. Aber ich werde mich bemühen, das irgendwie hinzukriegen. Wir sind in der Reihe im Römerbrief und letztes Wochenende war Gemeindefreizeit und davor hatten wir Römer 7 und da ging es darum, dass wir nicht in so einer du musst, du sollst, du darfst nicht Religion und Moralismus gefangen sind, sondern dass der christliche Glaube, dass der nicht in diesem Gesetzesmuster lebt, sondern dass es nicht um Moralismus geht, sondern dass es geht um radikale Gnade, um angenommen sein und um ja gerechtfertigt sein, Okayheit, okay sein. Und heute möchte ich sprechen über Römer 8 und wie wir so eine Beziehung mit Gott leben können, wie eine gute biblische, gesunde Spiritualität aussieht und was das mit der Schöpfung zu tun hat, mit der Erde. Aber ich weiß nicht, ob ich durchkomme, sonst müsste ich das eventuell dann vertagen auf nächsten Sonntag. Wir werden also sehen, wie weit wir kommen, weil das Kapitel ist eins der großartigsten Kapitel der ganzen Bibel. Römer 8 ist sowas von gehaltvoll und ich habe das Gefühl, dass Paulus, wenn er so schreibt, wenn er so diesen Brief geschrieben hat an die Christen in Rom, das waren jüdische Gläubige, die an Jesus geglaubt haben und nicht jüdische, und er hat dieses große Anliegen, die beiden irgendwie zusammenzubringen, die an sich eigentlich miteinander verfeindet waren und nicht miteinander klarkamen. Und deswegen schrieb er den Römerbrief, um zu zeigen, die jüdischen, die israelitischen Gläubigen, die ganze Geschichte Gottes aus dem Alten Testament, denen das gehört, die ganzen Verheißungen, die sind dabei, genauso wie die Nichtjüdischen, die gar nicht das Gesetz, die gar nicht die Geschichte Gottes bisher hatten, die sind auch akzeptiert, die sind auch angenommen. Und darum können und dürfen sie sich jetzt auch gegenseitig akzeptieren und annehmen. Die große Überschrift lautet also jetzt heute, im Geist leben. Was bedeutet das und welche Grundlagen gibt es dafür? Und ganz klar ist für mich ein Riesenanliegen, dass wenn wir uns fragen, unsere Gottesbeziehung zu leben, wie wir das machen, wie wir das erleben, dass es keine Fluchttheologie ist, dass es keine, Fachwort so, eskapistische Theologie, das heißt immer mit der Tendenz, ich muss möglichst weg von dem Irdischen, weg von dem Praktischen, weg von dem, was mich plagt, weg von den familiären Problemen, weg von den beruflichen Problemen, weg von den Weltproblemen, weil das Eigentliche ist ja im Himmel und das Ziel meines christlichen Lebens ist ja, in den Himmel zu kommen. Ist es das? Ist das eigentlich so? Es wäre spannend, mal die Bibel abzuklopfen, wo eigentlich drin steht, dass Christen in den Himmel kommen. Aber das nur mal als Frage dahingestellt. Es ist wirklich die Frage, haben wir eine Glaubensvorstellung, dass wir hier möglichst weg sollen? Oder haben wir eine Vorstellung, dass Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schafft? Diese Erde hier erneuert, heilt, zu ihrer eigentlichen Bestimmung zurückführt, wie er es eigentlich gedacht hatte. Und wie in der Offenbarung steht, dass ein neues Jerusalem nicht irgendwie uns aufsaugt, wie ein Staubsauger, wir werden hier so weggebeamt und dann sind wir endlich von dieser plagenden Mühlsal hier weg, auf dieser Erde, und diese Erde wird einfach zusammengefaltet, verbrannt und weg und futsch. Nein, sondern das Verbrennen ist eine Erneuerung. Das neue Jerusalem in Offenbarung 22, wenn du das mal liest, das saugt uns nicht auf und beamt uns weg aus diesen ganzen Problemen und aus dieser ganzen Situation, in der wir uns befinden, sondern es kommt runter. Ist das nicht spannend? Die Lehre, die jahrhundertelang oder so oder viele gedacht haben, denken, ist, dass Christen hier wegkommen in den Himmel. Aber in der Bibel steht, der Himmel kommt runter zur Erde. Das muss uns doch stutzig machen. Es kann also nicht um eine Fluchttheologie gehen, um die Rede davon bloß weg hier und ab in den Himmel und so ein bisschen schöne Gefühle machen dabei, religiös und das Gefühl, ja gut zu sein oder das Richtige zu tun oder das Richtige zu glauben. Das kann es nicht sein. Und in Römer 8 ist die Rede davon, dass die ganze Schöpfung, von der wir eben gesungen haben, die ganze Schöpfung lobt und preist Gott. Und es gibt so viel Schönheit, wenn wir hier rausgucken, aber gleichzeitig tut die Schöpfung was anderes. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon auch so oft nachgedacht haben, wie darüber, wie schön die Schöpfung ist, wie schön die Blumen sind, die Pflanzen sind. Die Schöpfung stöhnt und seufzt. Und sie wartet sehnsüchtig auf ihre Heilung. mit uns zusammen. Diese Schöpfung hier, die ist der Vergänglichkeit und dem Zerfall unterworfen und sie wartet darauf, bis sie davon befreit wird. Hier haben wir so ein Modell, also das ist dieses, einfach nur um das nochmal vor Augen zu haben, wovon wir reden, wenn wir von einem Leben im Geist reden, dann reden wir nicht von drei Göttern, ne, oder drei Personen, sondern von einem einzigen Gott, aber der hat drei Seiten oder drei Offenbarungsweisen oder früher sagte man drei Personen, aber ich finde drei Personen immer schwierig, weil Person hört sich so an, als wären es drei. Es ist aber nur einer. Einer, Gott Vater, der ist über uns. Kann man sich vielleicht ganz gut merken. Dann Gott der Sohn, Gott bei uns. Oder im Neuen Testament Immanuel, Gott mit uns. Und dann Gott der Heilige Geist, das ist dann Gott in uns. Das ist revolutionär. Das ist nicht mehr über, das ist nicht mehr bei, sondern in uns. In uns drin. Ist Gottes Gegenwart. Es gibt einen heiligen Raum in uns, in seinem tiefen Bewusstsein, wo Gott selber persönlich, lebendig, frisch, aktuell, ganz nah ist und wohnt. Und wo Heilung ist, wo Frieden ist, wo Leben ist, wo Shalom ist, in unserem tiefen Bewusstsein. Gottes Gegenwart. Unter allen Gedanken, Gefühlen, allem, was uns sonst so beschäftigt, da ist noch was viel Tieferes, noch was viel Mächtigeres. Und echte Erneuerung und Hoffnung für uns kommt nur durch den Geist Gottes. Er ist das, der das Feuer wieder entfachen kann, der den Unterschied machen kann. Und wir können viel diskutieren, viel überlegen, viel über Strukturen nachdenken. Aber ohne den Heiligen Geist, ohne Gott in uns, gäbe es gar keine Gotteserfahrung. Der 1972 verstorbene orthodoxe Patriarch Athenagoras sagte, ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Bleibt Christus Vergangenheit, ist das Evangelium ein toter Buchstabe, die Kirche ein bloßer Verein, die Autorität eine Herrschaftsform, die Mission Propaganda, die Liturgie eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben eine Sklavenmoral. Darum lass uns das hier, ich versuche es so kompakt wie möglich, in drei Punkten anschauen, wie so ein Leben im Geist aussieht und was die Grundlagen sind. Ich fange mit der Grundlage an. Die Grundlage von einem Leben im Geist, was dieser Funke wieder in uns zum Entflammen bringt und zum Brennen bringt, dieser Geist in uns. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Grundlage. Und davon haben wir schon viel gesprochen bei dieser ganzen Römerbriefreihe und das begeistert mich an der Römerbriefreihe. Geschenkte Gerechtigkeit, umsonst, frei. Das ist so entlastend. Das ist so brillant und immer, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott mir ganz persönlich etwas sagt, dann habe ich Gott so erfahren in den paar 43 Jahren, die ich jetzt hier so lebe. Immer wenn Gott mir was gesagt hat, war es entlastend, befreiend, ermutigend, tröstend. Unglaublich hoffnungsvoll. Ich habe komischerweise, ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht verhört habe, vielleicht habe ich auch irgendwie ein kleines Taubheitsproblem, aber ich habe nie etwas Niederschmetterndes, Niederdrückendes, Plattmachendes, Beängstigendes von Gott gehört. Das letzte Mal, als ich was von Gott gehört habe, war das was ganz, ganz, ganz Einfaches. Ich habe aus Spaß gesagt, wir waren mit der Jugend am Freitagabend in der Agape-Gemeinde in Gron und haben uns mit den Jugenden von der Arche-Gemeinde, von der Agape und unserer Jugend getroffen. Und wir haben einen Jugendabend zusammen verbracht in Gron und haben gefeiert, haben Lobpreis gemacht, haben Gott gelobt und gebetet. Und Rolf Matthäus, der Pastor in Gron, hat gepredigt und wir haben dann eine Gebetszeit gehabt und danach haben wir Hawaii-Toast gegessen, danach haben wir Spiele gemacht und hatten einen ganz, ganz, ganz wirklich wunderbaren Abend. Wir sind total erfüllt dann wieder zurückgefahren. Und Rolf sagte so nach der Predigt, dass wir uns doch bitte mal hinsetzen und wenn wir möchten, wenn wir etwas empfangen müssen, möchten, die Arme ausstrecken. Und dann hat er gebetet, ist rumgegangen, hat für jeden gebetet, gesegnet, berührt. Und ich habe meine Hände ausgestreckt und war ganz still. Und habe gesagt, ja, habe nichts gesagt. Das ist mein Lieblingsgebet übrigens. Habe nichts gesagt. Und dann hat Gott mir was gesagt. Gott hat mir gesagt, ich bin da. Das war's. Punkt aus. Habe ich mir nicht selber ausgedacht. Habe ich nicht dran gedacht. Kam einfach so. Ganz klares Bewusstsein, ich bin da. Und das war einfach so stärkend und stützend. Ich brauchte auch nicht mehr, mehr war auch nicht nötig. Ich hatte auch gar keine Fragen und gar keine sonstigen Gedanken, sondern es war einfach vollkommen genug. Dann habe ich das hinterher Rolf auch gesagt, hat gesagt, du weißt was, Gott hat mir was ganz Tiefsinniges gesagt, philosophisch durchdacht, er hat mir gesagt, ich bin da. Nein, es war, ne? Also ihr versteht den Scherz, es war einfach so für mich selber überraschend, dass einfach nur, ich bin da und das reicht. Und so gibt es nun keine Verdammnis mehr. Wenn du Verdammnisgedanken oder Gefühle hast, dann überprüf das, ob das von Gott ist. Dann überprüf das, ob das Realität ist. Ich weiß, man kann viele Gedanken haben, man kann sich selbst Vorwürfe machen, man kann in einer Drucksituation leben, man kann in einem permanenten schlechten Gewissen leben, man kann in Schuldgefühlen leben. Und ich kenne sowas auch. Aber ist das von Gott? Sagt dir Gott das? Gibt dir Gott das ein? Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Was sagt dir Gott wirklich? Du bist angenommen als Sohn, als Tochter. Du hast Freiheit. Es gibt keine Verurteilung mehr und es wird auch nie Verurteilung geben. Alle Verurteilung, die es je gab für dich, habe ich selbst auf mich genommen. Die habe ich selbst in mir absorbiert und umgewandelt in Heilung und Gnade für dich. Das heißt, ganz praktisch für unser Zusammenleben, Gott ist kein schlechtes Gewissenmanipulator. Gott ist überhaupt kein Manipulator. Oder auch so unterschwellig, so ganz nett nach dem Motto, Gott kommt zu dir und sagt, naja, lieber, ne, setz deinen Namen an. Du musst das ja nicht machen. Nicht? Also du musst dich ja auch nicht so und so verhalten oder dies oder jenes tun. Aber besser wäre es wohl doch schon, wenn du es tätest. Ja, so nach dem Motto, nein, du musst das nicht machen, du musst das nicht machen. Aber vorsichtshalber, lieber wäre es, also wenn ich jetzt an deiner, also ich glaube, ich würde es dann doch lieber machen. Verstehst du die Art? So macht Gott das auch nicht. Das ist so ein unterschwelliger Manipulator, total nett und freundlich und zugewandt und nein, du musst nicht. Aber dann gibt es zwischen den Zeilen unterschwellig, in der Atmosphäre des Zusammenlebens, gibt es auf einmal so einen Druck und so ein schlechtes Gewissen und eigentlich müsstest du ja dann doch. Ja, das, auch das gibt es nicht. Es gibt keine Verurteilung mehr. Nicht, naja, du musst nicht, aber du solltest, zwinker, zwinker. Gott bewirkt in uns selber das Wollen. Das heißt ja nicht, dass wir alle faul uns zurücklegen sollen und nichts tun sollen. Das ist ja kein Aufruf dazu, gar nichts zu machen. Aber das, was wir tun, das vollbringt Gott in uns selber. Er vollbringt das Wollen und das Vollbringen nach Philipper 2. Überall, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Christus in dir. Sein Leben in dir, unzerstörbares Leben, sein Leben in uns für immer. Und manchmal ist das so unterschwellig, dass wir das gar nicht merken, auch in Predigten, auch in Treffen von Christen und von Gemeinden, dass wir hören, dass wir selber Dinge sagen, dass wir nicht merken, dass wir immer davon ausgehen, es fehlt was, es fehlt was. Irgendwas machen wir nicht richtig. Irgendwas stimmt nicht. Und dann, ja, natürlich fehlt auch was. Natürlich machen wir auch Dinge nicht richtig. Und natürlich stimmen auch Dinge nicht. Aber was heißt das denn? Heißt das jetzt, wir müssen uns jetzt anstrengen, wir müssen jetzt versuchen, irgendwie so religiös wie möglich oder so, was weiß ich, hingegeben wie möglich zu sein oder noch reiner oder noch mehr oder dies oder jenes. Ja, damit Gott zu uns kommt und endlich das passiert, Erweckung, was wir wollen oder Erneuerung oder Verbesserung. Und es ist nicht da und dieses Gefühl, es ist nicht da, wird vermittelt, auch unterschwellig. Es ist nicht da und es reicht nicht aus. Und die gute Nachricht ist, es reicht aus, es ist da, Gottes Gegenwart ist in dir. Es gibt keine Verurteilung mehr. Es ist nichts, was du hinzufügen müsstest und könntest zu dem, was Christus am Kreuz für dich getan hat. Es gibt nichts. Also, heute Morgen für dich die Grundlage eines Lebens im Geist. Ganz fantastisch. Der große Aufruf heute Morgen von der Predigt hier am Sonntag bei uns in Blumenthal lautet: Entspann dich. Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, wie oft wir das hören in Predigten oder in Treffen oder so. Wirklich so, diese Herausforderung, so dieses, ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich herausfordern. Entspann dich. Ja, also das ist es aber. Das ist es. Du kannst es auch ganz praktisch machen, körperlich erfahren. Ich mache das häufig. Atme aus, bewusst. Und atme ein, bewusst. Und das war's. Nicht tu mehr, nicht sei ein Weltbeweger, setz dich ein, sondern es gibt eine Ruhe, aus der heraus wir unser geistliches Leben führen. Es gibt eine Ruhe für das Volk Gottes. Davon spricht der Hebräerbrief. Das heißt nicht, dass wir faule Typen sind, im Gegenteil. Wir werden aktiver denn je und es wird mehr Frucht aus unseren Taten hervorkommen denn je. Aber aus einer Quelle der Ruhe, aus einer Quelle der Entlastung, daher kommt Frucht. Nicht kommt das aus ausgebrannt sein, Stress, dienen und dann Frucht erwarten und dann noch mehr dienen. Nein, sondern aus einem Leben, das zur Ruhe gefunden hat. Oder stell dir vor, du willst irgendwie mehr, was weiß ich, Freude haben. Kommt das daher, dass du sagst, ich freue mich jetzt ganz doll oder ich will mich jetzt mehr freuen? Oder nach dem Motto, smile, wie geht's dir denn? Und dann kommen so künstliche Antworten, ja, ich bin so gesegnet. Ich freue mich so. Oder Frieden. Ich weiß, wie ich Frieden kriege. Indem ich genug für Gott tue. Indem ich überhaupt genug tue. Liebe, Geduld, die ganzen Früchte des Geistes, Galater 5, Sanftmut, Freundlichkeit, all dieses. Kommt das aus unserer Besorgnis? Kommt das aus unseren Ängsten, dass nicht genug da ist, dass wir nicht alles haben oder probieren, dass er uns mag? Nein, die Grundlage ist Ruhe. Komisch, ne? Unsere Aktivität, unsere Taten kommen aus einem Ort der Ruhe. Deshalb nochmal, entspann dich. Atme aus, atme ein. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Das ist die Situation, in der wir sind ohne Christus. Ohne Jesus geht's nicht. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, was der Fall ist, sobald du Jesus deinem Leben anvertraust, dann bedeutet das Leben und Frieden. Das ist dieser Ort der Ruhe. Das ist die Grundlage. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Gebet, das ist jetzt wirklich eine der schönsten Stellen in der ganzen Bibel. Römer 8, Vers 15. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber Vater. Aber. Ja, aber Vater. Das ist wirklich erstaunlich. Wie kann das sein? Wie kommt das, dass wir zu dem allmächtigen, unendlichen, ewigen, lebendigen Schöpfergeist aber sagen dürfen? Was heißt denn überhaupt aber? Aber ist aramäisch. Und das heißt sowas wie Papa. Es war eine liebe und respektvolle Anrede der Kinder gegenüber ihrem Vater. Es war sowas wie bei uns Papa. Und ratet mal, was das erste Wort ist in Deutschland, was Kleinkinder und Babys, muss man sagen, was Babys sagen. Das allererste Wort ist meistens Mama. Das allererste Wort ist meistens Mama. Das klingt auch weicher, finde ich auch schöner, irgendwie so Mama, so Mama, Mama, so, das ist immer schön weicher als dieses Papa. Das ist so, ja. Das ist auch für ein Baby schöner, so ein bisschen so, so sanft, ne? Versetzt euch mal in die Situation eines Babys. Denn das hier ist Babysprache. Leben im Geist Gottes und du kriegst eine neue Sprache. Aber was ist das für eine Sprache? Du kriegst eine Babysprache, mit der du mit Gott kommunizierst. Ist doch unfassbar. Es ist nicht dieses, ein Achtjähriger geht zu seinem Vater und sagt, oh, Papa, dürfte ich bitte mal, was weiß ich, die Schlüssel für den Abstellraum haben, ich muss da mal was rausholen. Nein, das ist nicht ein Achtjähriger, das ist ein Baby. Das ist doch unfassbar. Das heißt, der Geist Gottes kommt rein in dein Leben durch deine Zusammenhänge, durch deine Lebensgemeinschaft mit Christus, hast du den Geist Gottes, weil du Ja zu Jesus gesagt hast, weil du ihm dein Leben gegeben hast. Und der Geist Gottes gibt dir, was macht er? In dem Moment gibt er dir eine neue Sprache. Und das ist diese Sprache der Söhne und Töchter des Vaters. Und sie rufen Abba. Aramäisch, Deutsch würde man sagen Papa. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert, das Wort Papa. Gehen wir mal verschiedene Sprachen durch. In über 75% der Sprachen der ganzen Welt gibt es das Wort Papa. Polnisch, Tschechisch, slawische Sprachen, ostösterreichische Dialekt. Türkisch ist bekannt, kennen wir vielleicht von unseren türkischen Schulkameraden. Die sagen immer Baba, Baba. Ungarisch, finno-ungarische Sprache, Apa. Chinesisch, ich bitte aber bitte dieses hier lesen, ja. Ganz eindeutig, Baba. Super, dein Chinesisch ist sehr gut, danke. Arabisch-semitische Sprache, auch Baba, genauso wie Türkisch. Isi-Zulu, die Bantu-Sprache, da hätten wir jetzt unsere südafrikanischen Freunde gerne hier gehabt. Ubaba, aber das sind zwei Schnalzlaute, also Ubaba, ich weiß es nicht. Es kommt meistens aus der Kehle raus, sind Kehllaute. Ich weiß aber nicht, wie sie das machen, mit zwei Bs und U und A. Finnisch, finno-ungarische Sprache, Isa. Japanisch, Otosan. Englisch, Dad, ist bekannt. Französisch, Papa. Und Aramäisch eben, Abba. Ja, mich bewegt das total. Ein Geist der Kindschaft bekommen wir durch das Leben im Geist, durch den Geist Gottes in uns. Und wir dürfen Papa sagen. Das ist christliche Spiritualität. Das ist eine biblisch gesunde Spiritualität. Und jeder Mensch kann Gott sagen nach dem Motto, ja, ich bitte dich um das und ich danke dir für das. Ja? Oder wir können zu Gott gehen und denken, wir müssen beten, weil es gehört zum christlichen Leben dazu. Es ist so ein Pflichtgefühl. Ja? Aber ein Baby, was sagt Mama? Oder was sagt Papa oder Baba oder Otosan? Das hat einfach Sehnsucht nach der Nähe von Mama. Nach der Nähe von Papa. Und das ist doch ein Unterschied, als wenn ich immer nur denke, ich müsste jetzt beten, ich müsste jetzt irgendein Leben führen mit Gott und mit Beziehung mit Gott oder was weiß ich, oder ich müsste irgendeine Liste abhaken oder so. Oder wenn ich einfach nur sage, Papa. Und das praktisch kann ich wie so unterwegs machen, wenn ich im Auto fahre, kann ich einfach sagen, Papa. Und das war's und das reicht. Und weißt du, was passiert, wenn du das sagst? Du hast die gleichen Probleme wie vorher. Deine Probleme sind nicht weg. Auch deine Fragen und Herausforderungen sind nicht weg. Aber wenn du sagst, Papa, dann schaffst du Raum um alles. Du schaffst eine Geräumigkeit um alle deine sonstigen Belange. Und dieses Papa zaubert häufig ein Lächeln auf mein Gesicht. Und ich bin eigentlich voll konzentriert auf was ganz anderes und dann sage ich Papa. Und das ist alles Smile und Frieden und Leben ist da, weil ein Raum um alles andere ist. Das tut einfach gut und ich habe diese Sehnsucht nicht danach, einfach nur irgendwas zu bekommen. Ich rufe nicht nur, ja, gib mir dies, gib mir jenes. Das macht ein Achtjähriger. Deswegen ist das hier eine Babysprache. Deswegen ist das nicht eine Sprache vom Achtjährigen oder Zehnjährigen oder Zwölfjährigen, weil man mit 8 Jahren schon zu viel berechnet. Man möchte etwas Bestimmtes. Aber als Baby, da ist auch einfach nur mal der Ruf, natürlich möchte man auch essen, trinken oder so oder gewickelt werden, aber der Ruf einfach auch nur Mama, einfach nur die Nähe. Einfach nur Mama. Einfach nur Papa. Und das hast du vorher, ohne den Geist Gottes hast du das nicht. Gott gibt dir eine neue Sprache. Das Wort Papa. Und dabei möchte ich es jetzt bewenden lassen, weil es einfach zu voll und zu viel alles ist. Wir lesen das nochmal. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, Abba, Vater. Amen.